So schön, dass du da bist. Willkommen zu deinem Podcast für Selbstzuspruch. Wie oft sprichst du anderen gut zu und vergisst dabei dich selbst? Wie oft zweifelst du an dir und verurteilst dich für Fehler, anstatt dich und deine Erfolge zu feiern? Wie oft lässt du Chancen vorbeiziehen, statt sie zu ergreifen? Hey, ich bin Alice, Gründerin von Selbstzuspruch. Mein Ziel? Frauen wie dich zu stärken und ihnen eine Bühne zu geben. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. In diesem Podcast gebe ich meinen Kundinnen, aber auch anderen inspirierenden Frauen Raum, ihre Geschichten zu teilen. Eine Bühne, auf der sie sich offen, ehrlich, verletzlich und zugleich selbstbewusst und stark zeigen dürfen. Für mehr Tiefe statt Oberflächlichkeit. Für mehr Support statt Vergleich. Für mehr Mut statt Zweifel. Lass uns lernen, uns selbst gut zuzusprechen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich wieder nicht allein, sondern darf eine ganz besondere Gästin auf meiner virtuellen Bühne wieder begrüßen. Herzlich willkommen. Stell dich super, super gerne einmal vor.
Sehr gerne. Hallo. Mein Name ist Alexandra Simic. Ich bin die Gründerin von EmbodyX und ich freue mich, heute mit dir hier zu sein.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch riesig. Wir sprechen heute auch über ein ganz, ganz spannendes Thema, was du auch unter anderem vorgeschlagen hast. Magst du es einmal nennen und auch super gerne dazu mal sagen, wie wir zu dem Thema kamen?
Im Prinzip geht es darum zu schauen, wie kann Zugriff unter Druck gelingen? Und zwar kennen wir das ja alle, wenn wir einen aufregenden Moment haben, sei es selber als Vortragende irgendwo oder in so einem Gespräch wie heute oder in einem kritischen Gespräch, wo man vielleicht auch einen Konflikt befürchtet oder vielleicht was offen ansprechen muss, dass dann plötzlich irgendwie so der Faden reißt. Man hat einen Blackout-Moment und irgendwie man ist zerstreut und kriegt vielleicht nicht das rüber, was man eigentlich zur Wirkung bringen möchte. Und genau da dachte ich, könnte ich vielleicht heute einen Beitrag leisten, denn EmbodyX beschäftigt sich genau damit, wie wir über einen körperorientierten Ansatz aus Schauspiel und Stimmarbeit diesen Zugriff wiederherstellen können.
Super spannend, vielen lieben Dank. Ich finde das Thema auch so spannend und relevant, auch für meine Zielgruppe, für Selbstständige und Unternehmerinnen. Denn wie du schon angesprochen hast, kann uns das ja in ganz vielen unterschiedlichen Situationen so gehen. Bei dem Podcast-Interview, bei einem Vortrag, Workshop, Webinar. Und deshalb so, so wertvoll, dass du heute hier bist und wir auch etwas von dir lernen dürfen. Du kannst super gerne auch mal erzählen, was dein Hintergrund ist.
Also ich selber durfte auch auf Bühnen stehen oder auch vor der Kamera stehen. Ich habe nämlich nach dem Abitur die Schauspielausbildung als Berufsweg gewählt und war dann 3 Jahre auf einer Schauspielschule, war dann fertig mit 22 und wie das dann so ist, wie verdiene ich jetzt eigentlich mein Geld mit brotloser Kunst in Anführungsstrichen und habe dann neben selber Drehaufträgen und eben Auftritten dann immer mehr auch Richtung Coaching und Training Aufträge angenommen, habe mich da weitergebildet und durfte jetzt in den letzten 10 Jahren auch schon 1500 Menschen darin unterstützen, genau diesen Weg zu gehen.
Oh, wahnsinnig viele Menschen durftest du da schon unterstützen. Richtig cool. Wir sind ja auch über Instagram connected und ich sehe da auch immer wieder, was du für spannende Aufträge hast, bei was du die Menschen unterstützen darfst, wo du auch selbst bei Veranstaltungen auf der Bühne stehst. Also auch irgendwie so vielseitig, was du machst, habe ich so den Eindruck, ne? Du unterstützt bei ganz vielen unterschiedlichen Themen, natürlich immer mit einem gewissen Schwerpunkt, aber trotzdem klingt und wirkt das immer alles so sehr vielseitig.
Ja, ich glaube, das war auch mein großes Glück, dass ich nicht so den klassischen Weg gewählt für mich habe. Also da gibt es nichts, wenn man fertig ist mit der Schauspielschule, wo man sagt, genau so verläuft's und dann kommst du da irgendwo an und Das heißt, es hat von mir immer auch so eine gewisse Kreativität erfordert. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit der aktuellen Situation um? Und ich glaube, es hat mir total geholfen, out of the box zu denken und tatsächlich hauptsächlich in Bewegung zu sein. Und ich finde halt einfach, wenn man unterwegs ist, in Bewegung ist, ganz viele Dinge werden an mich herangetragen, ohne dass ich sie bewusst akquiriere oder ja, ansteuer strategisch oder so. Und das kann ich nur jedem irgendwie empfehlen, da offen zu sein, kreativ zu sein, in Bewegung zu sein und sich zu zeigen.
Ja, schön, sehr, sehr schön. Danke fürs Teilen. Lass uns mega gern ins Thema reinspringen. Also, was denkst du, woran liegt es, dass wir uns häufig unter Druck gesetzt fühlen, wenn wir auf so einer beispielsweise virtuellen oder auch Offline-Bühne sprechen? Und warum fällt es uns eigentlich so schwer, dann so zu wirken, wie wir tatsächlich sind? Also wie wir jetzt zum Beispiel im Alltag sind mit unseren Freunden, mit unserem Partner, Partnerin, wie auch immer.
Also das hat sicherlich mehrere Faktoren, die da mit reinspielen, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns in einer Bewertungssituation befinden, die für uns bedeutsam ist, sonst würden wir vielleicht diesen Weg auch gar nicht gehen. Das heißt, irgendwas hängt davon ab, dass wir hier performen. Und natürlich wollen wir keine schlechten Bewertungen bekommen. Kulturell in Deutschland ist es sowieso so, dass wir zu Fehlern, also Fehlerkultur, hier vielleicht nicht ganz so offen gegenübertreten wie vielleicht in anderen Ländern wie Amerika, wo mehr so Trial and Error gefeiert wird oder Scheitern auch als Teil des Erfolges gesehen wird. Und deshalb denken wir, oh Gott, das muss hier alles richtig laufen und klappen. Und wenn nicht, kommt auch hinzu, dass wir dann denken, dann gehören wir nicht richtig dazu, ne? Also dann erleben wir vielleicht auch sozialen Ausschluss und so weiter. Also auch so soziologische Elemente spielen da mit rein. Und letzten Endes setzt das unser Nervensystem maximal unter Stress. Und wenn das passiert, ist irgendwann mal so die Verbindung zum präfrontalen Kortex, der hier vorne an der Stirn sitzt, gar nicht mehr so möglich. Und dann verlieren wir eben ja diesen Zugriff auf all das Wissen, was eigentlich in uns steckt oder das Potenzial, was in uns steckt, weil dann der Körper führt und übernimmt. Und vielleicht dazu dann auch die Antwort auf die Frage, warum wir dann nicht so locker und entspannt sein können, wie wir es mit Freunden sind, weil das keine Willensentscheidung ist. Ich bin jetzt hier locker und entspannt, ne? Sondern weil eben der Körper führt und nicht der Kopf. Und der reagiert deutlich schneller, als wir im Prinzip denken können. Und dann geraten wir eben unter Stress. Und unter Stress können wir, wie gesagt, nicht richtig abrufen, wer wir sind. Wenn wir entspannt sind, dann ja.
Oh, danke fürs Erklären. Ja, so spannend. Also, ich finde auch das Thema Fehlerkultur total spannend. Du hast da ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Um mal ganz kurz zurückzublicken, wie es in der Schulzeit war oder auch heutzutage viel noch ist. In der Regel werden ja Fehler hervorgehoben. Du kennst das Beispiel sicherlich mit einem Diktat, was man schreibt, oder? Also, dass da zum Beispiel dann die Fehler gezählt werden. Du hast so und so viele Fehler gemacht, zum Beispiel 18 Fehler. Da wird nicht gezählt, wie viel du richtig gemacht hast, sondern der Fokus liegt in der Regel auf den Fehlern und nicht auf dem, was du richtig gemacht hast oder was du daraus gelernt hast. Weil du hast ja auch dann als Beispiel genannt, dass es in anderen Kulturen oder anderen Ländern beispielsweise auch gefeiert wird oder anders zumindest damit umgegangen wird, wenn man einen Fehler gemacht hat, also dass man auch daraus lernen kann. Ich meine, Fehler sind erstmal grundsätzlich menschlich. Wir alle machen Fehler. Nur wenn wir Fehler machen, können wir auch daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Gerade wenn wir Dinge zum ersten Mal machen oder wie du auch gesagt hast, wenn uns Dinge besonders wichtig sind, also wenn wir eine Situation als besonders wichtig und relevant für uns bewerten, dann ist es ja noch verständlicher, dass wir uns mehr unter Druck setzen und dadurch dann eben auch eher Fehler machen, beziehungsweise nicht auf unser Fachwissen zugreifen können. Ich finde das auch so spannend. Ich habe das auch im Masterstudium Erwachsenenbildung so ein bisschen gehabt und darüber auch teilweise Referate gehalten, so über diesen Teufelskreis, der da auch entstehen kann, ne? Dass wir uns dann zum Beispiel Druck machen, weil wir in einer bestimmten Situation, beispielsweise in einer Vortragssituation, abliefern wollen, weil für uns da etwas dranhängt. Beispielsweise wir wollen als die Expertin für ein gewisses Thema wahrgenommen werden. Wir möchten vielleicht auch durch einen Vortrag Kundinnen oder Kunden gewinnen oder anderes. So, da machen wir uns den Druck. Und wenn wir dann ja die Situation als bedrohlich oder gefährlich bewerten, passiert genau das, was du gesagt hast, ne? Also Das führt dann im Zweifelsfall dazu, dass wir dann auf unser Fachwissen dann nicht mehr so zugreifen können. Also das ist jetzt mal die abgekürzte Variante. Und das wiederum kann dazu führen, dass wir dann in dem Moment nicht so abliefern können, was dann wieder die Angst vor dem nächsten Vortrag, ich sage jetzt mal so, unterstützen und stärken könnte, ne? Dass die Angst dann einfach größer wird. Und das, was wir uns wünschen, ist ja dann aus diesem Kreislauf auszubrechen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, damit wir dann vor dem nächsten Vortrag oder vor der nächsten Workshop-Webinar-Situation nicht mehr so eine Bewertungsangst vielleicht auch haben.
Ja, total richtig. Also ich selber unterrichte auch an der Hochschule zum Thema Prokrastinationsüberwindung. Also da geht es um Aufschieberitis überwinden. Und da gibt es genau diesen Teufelskreis, von dem du auch sprichst, und führt oft dazu, dass wir dann deshalb Situationen vermeiden, weil wir dann nicht wollen, dass genau dieser Fall X, den wir vielleicht schon mal erlebt haben, wo wir das Potenzial nicht abrufen konnten, ja, dann einfach befürchten und aus der Angst heraus, dass dieser Moment selbsterfüllende Prophezeiung wieder eintritt, dann lieber gar nicht erst probieren, weil dann können wir es ja nicht uns selbst zuschreiben, dass es nicht geklappt hat. Und da finde ich irgendwie ganz spannend, dass die Buchstabenkombination von Fehler anders geordnet Helfer ergibt. Das heißt, das sind genau die gleichen Buchstaben, nur in einer anderen Reihenfolge und kann, finde ich, so ja, ein guter Anker sein zu sagen, ich bin versöhnlich mit mir selber, ich verzeih mir da auch, wenn mir Fehler passieren, weil es hilft mir tatsächlich, mich selber weiterzuentwickeln. Und das, was du sagst mit in der Klasse und dem ja, getriezt sein irgendwie, ich kenne das so gut, weil ich war selber in der 6. Klasse versetzungsgefährdet. Also ich habe wirklich in Diktaten Sechser geschrieben, weil ich als Ausländerkind da vielleicht einen anderen Background hatte oder andere Unterstützungsmöglichkeiten hatte. Und ich weiß, was das für ein derber Schlag irgendwie war von dem, was man dann glaubt, was man sich selber zutrauen kann. Und das Krasse war dann aber, dass ich daraus Kraft auch geschöpft habe, weil ich Menschen hatte, die mir geholfen haben, ne? Dass man auch sagt, wenn ich Fehler mache, muss ich da ja nicht alleine durch, sondern vielleicht kann ich mir Unterstützung holen. Und so wurde ich dann von einer der schlechtesten Schülerinnen mit Abi 1,8 damals zu einer der besten so. Und hat sich dann fortgeführt im Studium. Und ich glaube, deshalb habe ich im Studium auch so viel Gas gegeben, weil ich es mir selber beweisen wollte, dass das nicht mein Limit sein muss. Und ich finde halt immer, wenn man daran glaubt, dass man nur bis dorthin gehen kann, dann geht man auch nur so weit. Und deshalb dieser Glaube ans eigene Potenzial, unabhängig davon, was für Bewertungen von außen an einen herangetragen werden, ist so wichtig für den potenziellen Erfolg, den man dann auch im Leben haben kann.
Schön, okay, du hast wieder so viele wertvolle Sachen und interessante Sachen gesagt. Also alleine das mit der Buchstabenumdrehung in Helfer, also von Fehler zu Helfer, finde ich ja mal mega interessant. Ich liebe es ja auch, wenn man sich so mit den einzelnen Wörtern so ein bisschen mehr auseinandersetzt, weil ja in Wörtern auch so viele interessante Sachen stecken oder je nachdem, ne, wie wir Sachen auch bewerten wieder oder so. Es kann so, so spannend sein. Also richtig, richtig cooler Perspektivwechsel auf das Thema Fehler machen und auch so cool, dass du, ich sag jetzt mal, aus der damaligen Situation jetzt sowas gemacht hast, ne? Also dass du dich jetzt eher dadurch dann motiviert und inspiriert gefühlt hast, das Beste aus dir rauszuholen, ist natürlich super cool. Ist wahrscheinlich nicht allen möglich, ne? Also gerade wenn man als Kind eher beigebracht bekommt, dass man gewisse Dinge nicht so gut kann und dann eher auf die Fehler hingewiesen werden, kann es ja auch dazu führen, dass Kinder entmutigt werden und dass das auch zu negativen Glaubenssätzen führen kann, die sie dann auch noch im Erwachsenenalter haben, was dann wieder Einfluss auf ihre Vortrags-Workshop-Situation und so weiter und so fort haben kann, warum sie dann davor zweifeln, also auch an sich zweifeln, ne? Auch wenn das vielleicht gar nicht wahr sein muss. Also auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, dass sie Vorträge und Workshops per se nicht gut können, sondern vielleicht haben sie in der Vergangenheit eine negative Erfahrung gesammelt in der Schulzeit. Vielleicht wurden sie auch von den Eltern mal bestraft, wenn sie Fehler gemacht haben, sodass sie dann einfach größere Angst davor haben oder eben Angst davor haben, dass sich so etwas wieder bewahrheitet, wie du auch so ein bisschen gesagt hast, ne? So diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn man denkt, dass etwas schlecht und negativ wird, dann ist die Chance in dem Fall auch größer, dass es vielleicht auch so sein kann, dass es eintreten kann. Deswegen genau so wichtig, dass man versucht, diese Situation für sich anders zu bewerten, anders zu sehen, als Chancen zu sehen und Ja, auch vielleicht da so ein bisschen gütiger mit sich zu sein. Also, dass man sich einfach darüber bewusst wird, warum setze ich mich jetzt so unter Druck? Warum löst diese Situation Stress in mir aus? Weil ich etwas besonders gut machen möchte, weil mir etwas besonders wichtig ist. Hast du ja auch am Anfang gesagt, ne? Sonst würden wir die Situation ja vielleicht auch gar nicht so bewerten. Also, sonst würde uns das ja leicht fallen, wie du auch gesagt hast, ne? So im Alltag sind wir in der Regel nicht so unter Druck oder nicht so unter Stress. Deswegen fühlen wir das vielleicht auch nicht so oder können dann auch im Alltag anders performen, wenn wir jetzt vor der Familie, dem Verlobten, dem Freund, wem auch immer, vielleicht so einen Vortrag üben, läuft ja in der Regel gut. Das Spannende ist ja auch in der Regel, dass wir erst dann aufgeregt, nervös oder uns unter Druck gesetzt fühlen, wenn andere Menschen im Spiel sind, ne? Also wenn wir etwas alleine für uns machen, wenn wir etwas alleine üben, fühlen wir uns ja häufig gar nicht so unter Druck gesetzt. Sondern dieser Druck entsteht erst durch die anderen Menschen, die da sind. Gar nicht, weil sie etwas machen, sondern weil wir vielleicht etwas denken oder reininterpretieren. Wie du auch vorhin so ein bisschen gesagt hast, dieses, wir haben vielleicht Angst, so ausgegrenzt, abgelehnt zu werden, was ja auch so eine sehr, sehr, ich sag jetzt mal, alte Angst ist, ne, von damals. Weil wenn wir damals ausgegrenzt worden wären, hätte das evolutionär bedingt jetzt auch, ja, Probleme mit sich gebracht, weil wir uns dann hätten vielleicht nicht vor einem wilden Tier schützen können oder anderes.
Ja,
Also
und das hängt ganz spannend miteinander eigentlich zusammen, ne? Weil letzten Endes, also was dann der Unterschied ist in so einer Drucksituation, ist ja dann diese Wahrnehmung, die ja dann viel größer ist, ne? Wenn ich selber in der Küche stehe und es vor meiner Ziegelsteintapete vortrage, dann habe ich nur die Ziegelsteintapete vor mir. Aber wenn ich dann vor 250 Menschen, wie neulich bei einem Pitch-Wettbewerb, spreche, dann sitzen da halt 250 Augen mal zwei, die auf mich gucken. Und das verändert meine Wahrnehmung auf die Situation. Oder wenn ich erhoben bin, also auf einem Podest gestellt werde, auf einer Bühne, das verändert auch nochmal das Gefühl, das Erleben, als wenn ich ebenerdig in der Küche stehe und meinen Pitch übe oder meinen Vortrag. Das heißt, diese ganzen äußeren Faktoren beeinflussen meine Wahrnehmung auf die Situation. Und jetzt wird's spannend, wenn wir das neutral sehen, also neugierig von der Haltung neutral bewerten können, dann die Wahrnehmung, dann ist ja alles fein. Aber oft passiert genau dann das Problem, dass ich dann diese Situation als bedrohlich bewerte, weil vielleicht der eine runzelt die Stirn und ich sehe das, oder ich habe mich verhaspelt und der runzelt die Stirn. Also dann werden auch Kausalitäten so hergestellt. Und dann denke ich vielleicht, oh, jetzt habe ich es gerade vermasselt oder was auch immer dann der plötzliche Gedanke ist, der ausgelöst wird. Und genau diese Trigger im Außen lösen halt in mir etwas aus. Und jetzt wird es auch nochmal spannend, das, was du schon angesprochen hast, diese Trigger kommen ja von irgendwoher. Ne? Also ich erlebe das ja deshalb als herausfordernd, weil vielleicht etwas in meiner Vergangenheit bereits passiert ist, was mich daran unterbewusst erinnert, wie damals, als der Vater so streng geguckt hat und ich das als bedrohlich erlebt habe, vielleicht. Ne? Es ist jetzt nur eine Hypothese. Es könnten so viele verschiedene Dinge sein, die auch vielleicht nicht immer auf dem direkten Weg so herstellbar sind, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber es hat Einfluss, weil letzten Endes wir alle haben sowas wie somatische Marker. Also es war ein Hirnforscher, Antonio Damasio, der hat es herausgefunden, dass eben alles, was wir erleben, in unseren Körperzellen gespeichert ist, weil das sozusagen unser Überlebenssystem ist. Der Körper ist ja viel schneller. Das heißt, durch diese intuitive Reaktion des Körpers, wie wenn wir sagen, die Angst sitzt mir im Nacken oder da zieht sich mir der Magen zusammen oder so, und durch diese kleinen Impulse werde ich dann gewarnt von einer potenziellen Gefahr und kann schneller handeln. Und deshalb gibt es dieses Körpergedächtnis, was gute und schlechte Momente eben speichert und was dann aber reaktiviert werden kann, wenn dann im Außen ein Trigger da ist, der mich vielleicht an eine potenziell bedrohliche Situation erinnert. Genau. Also deshalb, das ist ein sehr tiefgehender Mechanismus, wo ich auch meinte, da hängen so viele Faktoren dran, wo man auch sich selber vielleicht entlasten darf und sagen darf, okay, meine Performance auf der Bühne hängt nicht nur von meiner eigenen Leistung ab, sondern da spielt so, so viel rein. Und ja, ich kann mich darauf vorbereiten und meinem System Sicherheit geben, damit ich das vielleicht besser durchstehen kann. Aber es ist nicht meine Schuld, vielleicht auch zwangsweise, wenn ich vielleicht scheitere in so einem Moment, ein Blackout habe oder dergleichen.
voll spannend, ja, total. Was ich da auch wieder so interessant finde, ist, dass man sich ja in der Regel auf die negativen, wenigen Reaktionen konzentriert, die vorhanden sind. Also sagen wir mal, ne, wir haben ein Publikum von 250 Personen und eine Person runzelt davon die Stirn und die anderen lächeln freundlich oder schauen aufmerksam, wirken total interessiert, dann ist trotzdem diese eine einzige Person, die die Stirn runzelt, in unserem Kopf und löst etwas in uns aus, obwohl die Mehrheit ja positiv reagiert, also positiv auf uns, auf unseren Input, wie auch immer reagiert, ist trotzdem dann diese eine Situation für uns so ausschlaggebend und kann in dem Moment darüber entscheiden, wenn wir es zulassen, wie wir uns damit und danach fühlen, ob wir uns davon negativ beeinflussen lassen oder nicht. Und das finde ich auch einfach so krass, ne, dass man ja auch evolutionär bedingt wieder darauf gepolt ist, sich auf das Negative zu konzentrieren, um Gefahren ausfindig zu machen und dann im besten Fall auch zu vermeiden. Aber nur weil eine Person jetzt zum Beispiel im Publikum negativ schaut oder die Stirn runzelt, vielleicht hat sie auch Kopfschmerzen, ne? Also muss ja gar nicht gegen uns sein manchmal, ist das ja für uns in der Regel erstmal keine realistische Gefahr.
Ja, und das ist selektive Wahrnehmung im Prinzip. Also das ist wie, wenn man sagt, boah, es sind so viele weiße Autos unterwegs und plötzlich sieht man überall weiße Autos oder man sieht überall irgendwelche Zahlen wie 1111 oder sowas, ne? Wo man so denkt, wow, warum kommt das so oft in mein Leben, ne? Das ist so wie so eine Art Filter, mit der wir dann einfach Informationen, Impulse, die uns gegeben werden, ausblenden oder bewusst ranzoomen und bewusst wahrnehmen. Und was ich sehr spannend finde aus der Traumaforschung, dass eben Menschen, die Traumata erlebt haben, haben so ein Hyperarousal, nennt sich das. Das heißt, das Gehirn ist dahingehend gepolt, viel hypersensitiver sozusagen auf potenzielle Gefahren zu reagieren. Das heißt, wenn jemand eben die Stirn runzelt, kann das jemandem, der ein Traumata mit sich bringt, aus der Familiengeschichte, vielleicht auch transgenerational gar nicht sich selbst betreffend oder vielleicht auch, weil man selber Gewalt erlebt hat in irgendeiner Form, dann noch viel extremer wahrgenommen werden als vielleicht jemand, der diese Vorgeschichte und Vorprägung nicht hat. Also, dass wir manchmal eben besonders dann auch negativ diese Dinge oder gefährlich einschätzen, wenn wir halt eben auch ein Päckchen mitbringen, wo das Leben halt nicht gut zu uns war. Und sich da auch wieder zu sagen, hey, das ist eine ganz normale Reaktion auf ein vielleicht unnormales Ereignis, was mir mal passiert ist oder meiner Familie.
Ja. Boah, mega spannend. Das ist auch so wichtig, ne, wenn man dann mit Menschen darüber spricht, ob sie zum Beispiel Druck vor so einer Vortrags-Webinar-Situation etc. empfinden oder auch Ängste, dass man das dann mit berücksichtigt, ne? Beziehungsweise vielleicht auch versucht zu erfragen. Man muss ja da immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man Coach, Berater ist, dass man da einfach nicht so tief in solche Themen reingehen darf, ne? Also dass man da ja gewisse Grenzen einfach auch wahrt, aber es ist natürlich auch hilfreich zu wissen, ob es in der Vergangenheit irgendetwas gab, was dann dazu führen kann, dass diese Ängste einfach vielleicht verhältnismäßig groß sind.
Ja, und ich finde, da hilft mir auch immer so diese Abgrenzung zur Therapie, weil Therapie macht zwar auch das Gleiche, in Anführungsstrichen, wie auch im Coaching, wo es um Stabilität geht, also jemanden zu stabilisieren, aber die gehen noch mal tiefer, dass sie teilweise auch dann konfrontativ eben auf Themen zugehen und sozusagen alte Narben wieder öffnen. Und das ist für mich eine ganz klare Grenze, dass wir da nie ins Wiedererleben gehen von irgendwelchen traumatischen Erfahrungen. Aber alleine das mal so benennen zu können, das ist wie so ein Kleiderschrank, der total unordentlich ist. Und dann versucht man die Türe zu schließen. Und so sehr man dagegen drückt, irgendwann, wenn man es öffnet, fällt einem alles entgegen. Und deshalb finde ich, ist es oft hilfreich, bei den eigenen Themen zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Schrank auf, ich sortiere jetzt die Kleidungsstücke und ich lege sie jetzt ordentlich in den Schrank. Ich weiß, sie sind da und vielleicht manche davon sind auch so schmerzhafte Teilchen, die irgendwie an mir haften oder in meinem Schrank des Lebens so stecken. Aber zumindest ist es sortiert, es hat einen Platz und dann kann ich auch anders damit umgehen. Und da kann es manchmal halt helfen, sich Hilfe zu holen, egal ob es dann wirklich therapeutischer Art ist oder irgendwie auf anderen Wegen.
Absolut. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon so viele interessante, wichtige Sachen geteilt und du hast auch mal wieder so viele schöne Beispiele genannt, so viele schöne bildliche Beispiele, sodass man sich das einfach noch besser vorstellen kann. Ich würde voll gerne nochmal versuchen, so die wichtigsten Sachen, die wir bisher besprochen haben, gerne auch gemeinsam zusammenzufassen. Vielleicht können wir da so ein bisschen chronologisch beginnen, im Prinzip. In welchen Situationen Druck und Ängste entstehen, danach dann, warum diese Gedanken oder in dem Fall auch Gefühle entstehen, woran das liegen kann und so weiter und so fort. Also ich fange mal einfach an, dann kannst du den Ball mal in deine Richtung werfen, ne? Also in welchen Situationen entstehen Druck und Ängste? In der Regel in Situationen, die wir als relevant und wichtig für uns bewerten. Und es sind in der Regel Situationen, in denen andere Menschen auch eine Rolle spielen. Also in denen wir nicht alleine, wie du so für schön gesagt hast, in der Küche irgendwie vor dieser, ich sag jetzt mal, Steinmauer oder irgendwas stehen, sondern wo wir dann zum Beispiel vor einem Publikum stehen und sprechen. Genau, du kannst mega gerne da weitermachen.
Genau, also im Prinzip immer, wenn ich das Gefühl habe, beurteilt, bewertet zu werden, entsteht so eine Form von Redeangst oder Unsicherheit. Und kurz zur Beruhigung, Side Fact, es gibt eine Studie, die sagt, 75% der Menschen erleben das. Das heißt, man ist da nicht irgendwie das sonderbare Alien, das dann in so einem Moment so reagiert, sondern es ist was Urmenschliches, dass sowas eine Bedrohungssituation für uns darstellt, weil wir halt eben in dem Moment auch separiert werden von der Gruppe und auf einem Podest vielleicht stehen und deshalb vielleicht dann auch diese Ablehnung fürchten. Genau.
Genau, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, woran es auch teilweise liegen kann, dass wir Situationen als eher bedrohlich bewerten. Und das kann auch daran liegen, dass wir zum Beispiel in der Vergangenheit negative Erfahrungen gesammelt haben, dass wir beispielsweise in der Schule für Fehler in irgendeiner Form bestraft worden sind oder vielleicht auch im Elternhaus negative Erfahrungen gesammelt haben, wenn wir eine schlechte Note oder anderes nach Hause gebracht haben. Also das können einfach Situationen in der Vergangenheit sein, die uns immer noch beeinflussen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person im Publikum mal negativ schaut, dass es auch dann so ist, dass wir darauf in der Regel achten, weil unser Gehirn auch darauf, ich sage jetzt mal, programmiert oder getrimmt ist, Gefahren zu erkennen und das vielleicht als mögliche Gefahr einschätzt, was realistisch gesehen nicht unbedingt eine Gefahr darstellen muss. Du hattest es auch nochmal so schön erklärt, woran es liegt. Wenn du magst, kannst du gerne nochmal kurz wissen.
Genau, also im Prinzip haben wir somatische Marker, ein Körpergedächtnis. Also in unserem Körper stecken Informationen drin, die dann reaktiviert werden können und wie zum Beispiel sich körperlich dann zeigen, wie es zieht sich mir der Magen zusammen, wenn dann dieser äußere Auslöser, Trigger irgendwie in meinem Erleben dann ist, um dann halt eben möglichst in Millisekunden schnell zu reagieren und mich in vermeintliche Sicherheit zu bringen. Da wird ja dann, da pumpt das Herz schneller, ne? Die Muskeln spannen sich an, der Atem wird vielleicht flacher. Also der ganze Körper ist dann irgendwie auf Kampf, Flucht oder dergleichen getrimmt. Im schlimmsten Fall erstarre ich dann tatsächlich auch, was dann die letzte Lösung ist in so einer Situation. Und genau deshalb ist es spannend, zum einen auch zurückzublicken, zu gucken, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, wer ich bin, ohne vielleicht die Aussage zu treffen, ich bin das, ne? So, weil oft integrieren wir dann solche Erfahrungen in unser Selbstbild und glauben eben, dass unser Potenzial nur bis dahin reicht, bis zu dieser Grenze und nicht weitergeht. Und gleichzeitig natürlich hat es uns geprägt zu demjenigen, diejenige, die wir sind und alles hat Vor- und Nachteile und vielleicht kann ich daraus aus einer schlechten Situation Kraft schöpfen und ja, die positive Seite der Medaille aktivieren, aber vielleicht auch andere zerbersten dann auch in dem Moment an so einer Situation und wissen gar nicht, wie sie sich da irgendwie wieder rausziehen können, aus dem Erleben gescheitert zu sein.
Das Schöne ist, und darüber haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen, dass wir ja lernen können, diesen negativen Kreis, Teufelskreis zu durchbrechen. Also, dass es nicht immer so bleiben muss, dass wir uns vor solchen Situationen unter Druck, also unter enormen Druck gesetzt fühlen. Also ein bisschen Druck ist ja auch menschlich und auch normal, gerade wie gesagt, wenn uns etwas wichtig ist, aber dass der Druck eben noch in so einem Ausmaß vorhanden ist oder die Angst auch nicht zu groß wird, sodass wir immer noch leistungsfähig sind, dass wir in der Situation noch unsere Leistung bzw. unser vorhandenes Wissen abrufen können und dann nicht so krass blockiert sind. Also das Schöne ist ja, man kann das umlernen, man kann das umtrainieren, man kann seine Gedanken ja auch immer wieder neu trainieren. Das finde ich auch so schön zu wissen, dass auch negative Gedanken, gerade wenn wir auch zum Beispiel häufig negative Gedanken haben, nicht immer Teil unseres Alltags bleiben müssen, also die Anzahl der Gedanken jetzt sozusagen, sondern dass wir in der Hand haben, wie wir erstens natürlich mit negativen Gedanken umgehen und zweitens, wie wir auch zukünftig noch mehr positive Gedanken in unser Leben einfach ziehen und dafür sorgen, dass wir dann eher positiv gegenüber vielleicht auch solchen Leistungssituationen eingestellt sind. Und da würde ich voll gerne auch nochmal so die Frage an dich stellen, was hilft denn in solchen Drucksituationen, damit wir dann zum Beispiel leistungsfähig sind und bleiben, damit wir dann auch zum Beispiel so wirken können, wie wir tatsächlich sind?
Ja, total schön, wie du auch das Thema Mindset gerade angesprochen hast. Ich denke, das ist ein Punkt, der vielleicht in der Gesellschaft oft geläufiger ist, weil vielleicht daran schon viel gearbeitet wurde in der Vergangenheit, wo man sagt, okay, wir gucken genau hin, was sind die Glaubenssätze und was könnten vielleicht hilfreichere Alternativgedanken sein, die ich auch für mich annehmen kann. Jetzt ist halt nur das Thema. Es ist schön und gut, wenn dein Kopf versucht, positiv zu sein oder konstruktiv, vielleicht auch mit Pessimismus umzugehen oder wie auch immer. Aber wenn dein Körper diese Sicherheit nicht fühlt, dann ist es immer so eine Disconnection, so wie wenn man nach WLAN sucht, aber irgendwie die Verbindung ist nicht hergestellt. Also dann kann ich so viel ich will ins Internet versuchen zu kommen oder diesen Zugriff zu haben auf mein Wissen, aber es wird nicht klappen. Das heißt, eigentlich, der Schlüssel liegt immer in der Verbindung von Body to Brain, wie auch immer das aussehen mag. Da gibt es bestimmt zig Methoden. Und das ist mit eines der Gründe, warum ich Embody X gegründet habe und warum Embody im Satz drinsteckt, nämlich Verkörperung. Und damit meine ich nicht nur Körpersprache, sondern unser ganzer Verhaltensausdruck, also auch über unsere Stimmart, wie wir sprechen, wie wir betonen. Wie wir auch vom Erscheinungsbild sind, auch die Worte, die wir wählen, also das ganze Konglomerat ist eigentlich unsere Verkörperung, unser Blueprint, wie wir durch die Welt gehen. Und genau da anzusetzen, weil ich kann meine Vergangenheit nicht verändern. Also ich kann nicht verändern, dass mir vielleicht Schlimmes passiert ist oder ich ausgelacht wurde in der 5. Klasse, als ich ein Referat gehalten habe und mich das heute noch triggert und beeinflusst. Das kann ich nicht mehr verändern. Aber ich kann Verantwortung übernehmen für meine körperliche Ausdrucksweise, wo die Vergangenheit mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Also angenommen, machen wir es mal konkret, dass es klarer wird. Angenommen, du atmest zwischen gewissen Sätzen nicht in der tiefen Atmung, in der Bauchatmung, weil du die Angst hast, wenn ich tief einatme, dann zum einen raube ich den anderen Zeit und zum anderen könnte ja jemand dazwischengrätschen mit seinem Wort und dann kann ich nicht das ausdrücken, was ich ausdrücken will. Also das ist so ein Beispiel aus einem Coaching, wo die Teilnehmerin von mir verstanden hat, ach so, das kommt daher, dass meine Mutter und Schwester mich immer unterbrochen haben und deshalb erlaube ich mir das nicht. Und jetzt haben wir dann nämlich den Punkt gefunden, wo Vergangenheit und Gegenwart sich trifft. Wo wir jetzt wissen, ach so, du nimmst dir nicht diese Luft zum Atmen, die du eigentlich brauchst für deine Stimmwirkung etc., für dein reguliertes Nervensystem, für die Entspannung aufgrund dieser vergangenen Geschichte. Okay, aber jetzt drehen wir es um. Jetzt verändern wir erstmal im Jetzt deine Art zu atmen und verankern in deinem Körpererleben genau diese Tiefenatmung durch ganz konkrete Übungen. Und plötzlich gelingt es dir, im Alltag tatsächlich Luft zu nehmen beim Sprechen, und in diese Entspannung zu kommen, dein Nervensystem zu regulieren. Und diese alte Angst von damals wird dann mit viel Übung, also neues Körpergedächtnis ausgerichtet, wie Trampelpfade im Kopf, wenn man die oft geht, dann ist es irgendwann eine Autobahn, die ich dann gut befahren kann. Und so ist es mit dem Körpererleben auch. Wenn ich das dann trainiere, wirklich vielleicht über einen Zeitraum von 21 Tagen, kontinuierlich jeden Tag, dann wird sich meine ganze Art, mich zu verhalten in einer Situation verändern. Und dann bin ich auch nicht mehr so schnell triggerbar durch eben Sachen im Außen, weil ich bei mir bleibe und in also mein Körpererleben ausrichte. Und da sehe ich halt ein wahnsinniges Potenzial, was ich glaube, in der Gesellschaft noch gar nicht so richtig verstanden wird, dass eben unser Körper unsere Manifestation ist. Also das ist, wie wir durchs Leben schreiten, wie wir, ne, die Dinge tatsächlich auch in unser Leben holen, dadurch, dass wir den Körper mitnehmen. Und dann gucken wir aber oft nur auf die 20 Zentimeter im oberen Bereich, nämlich auf unseren Kopf, und den Rest lassen wir brach liegen. Und da liegt 1 Meter irgendwas Potenzial, was wir dann nicht nutzen. Und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, da den Fokus drauf zu legen.
Voll gut. Also vielleicht auch nochmal runtergebrochen, du kannst mich da auch gerne nochmal korrigieren. In dem Moment, wo wir versuchen, auch mit unserem Körper zu arbeiten und beispielsweise auch bestimmte Situationen erstmal zu verstehen und dann natürlich auch anders zu üben, also in dem Moment, wo wir dann zum Beispiel Vorträge, Workshops häufiger machen, üben und dann vielleicht auch lernen, dass wir uns zum Beispiel diesen Raum nehmen dürfen. um vor anderen zu sprechen oder dass auch andere uns vielleicht gerne hören wollen. Das sind ja auch manchmal so Ängste, die dahinter stecken. In dem Moment, wo wir das üben und für uns lernen, können wir das im Körper auch noch mal besser verankern oder verinnerlichen, was dann letztendlich die Veränderung schafft, oder?
Genau, ja. Ich kann es auch mal an meinem Auftritt, den ich jetzt vor ein paar Tagen hatte, konkretisieren, wie ich daran gegangen bin an die Sache. Zum einen, wenn man jetzt einen Vortrag hält, hat man ja gewisse Worte, die man sagen möchte. Man hat irgendwie einen roten Faden. Entweder verfolgt man nur den roten Faden, spricht sonst frei, oder man lernt wirklich auswendig vielleicht auch die Dinge, die man vortragen möchte und hat vielleicht seine Stichpunkte auf der PowerPoint oder wie auch immer. Und dann arbeite ich zum Beispiel so, ich bringe meinen Körper in Schwung, weil wenn ich ja blockiere und Angst habe, dann spannen sich die Muskeln an und dann bin ich nicht mehr frei in meinem Körperausdruck. Das heißt, um frei im Körperausdruck zu sein, muss ich erstmal meinen Körper frei machen, in diesen Ausdruck zu kommen. Und das mache ich dann zu Hause in der Küche laufend, indem ich wirklich nicht versuche, Kreise zu gehen, sondern querbeet durch die ganze Küche immer wieder neue Laufwege suche, immer wieder meinem Körper neue Handlungsimpulse gebe. Und das auch besonders unter einem hohen Tempo, also sehr schnell und zügig. Und dann gehe ich meinen inneren roten Faden laut sprechend durch und versuche da auch ohne Punkt und Komma ganz schnell zu reden, weil durch diese ganze Geschwindigkeit muss ich irgendwann über die Zeit auf mein intuitives Wissen zurückgreifen und nicht auf das Verkopfte, wo ich nach oben gucke und versuche mich an den Text zu erinnern, sondern das ist direkt, ne, connected dann mit meinem Körper. Das ist schon mal Punkt eins, weil dann bin ich total frei auf der Bühne auch zu agieren und dann bringt mich das nicht so sehr raus, weil ich nicht irgendwas habe, wo ich mich ganz speziell irgendwie dran orientieren muss oder sowas. Das ist Schritt eins, wie ich mich vorbereitet habe. Schritt zwei ist dann tatsächlich, wenn dieser Moment des Auftritts kommt. Eine Stunde vorher habe ich meinen Text nochmal gesprochen, laut, habe dann festgestellt, wo blockiere ich noch, also wo sind die Übergänge noch nicht fließend, habe genau da rangezoomt und versucht, diese Übergänge zu schaffen durch wieder schnelle Wiederholungen. Dann habe ich aber auch mir die Bühne angeguckt, also ich habe das Ganze auf der Bühne auch nochmal für mich durchgeübt, um einfach meinem Körper schon mal ein Gefühl von Sicherheit zu geben, weil dann die Situation nicht mehr so unbekannt ist. Wenn man die Möglichkeit natürlich hat. Und dann bin ich aber in den Körper gegangen als letzten Schritt. Das heißt, ich habe die Kieselsteinübung gemacht, ich habe meinen Körper ausgelockert, weil ein lockerer Körper, der kann nicht dem Kopf signalisieren, Achtung, Gefahr, ne? Das widerspricht sich. Und wenn da mein Körper regiert und in der Lockerheit bleibt, dann kann auch mein Kopf sich entspannen. Dann habe ich auf die Atmung geachtet. Ich habe die Wechselatemübung gemacht und habe dadurch mein Nervensystem runterreguliert, meinen Herzschlag runterreguliert. Und dann bin ich in meine Wohlfühltonlage beim Sprechen gegangen, die meistens im unteren Drittel vom Register liegt, irgendwo beim Brustton. Und von da aus anker ich dann auch wieder meine Sicherheit. Und dann habe ich noch so ein bisschen meine Artikulation aufgewärmt, damit ich dann irgendwie besser sprechen kann. Und als dann der Moment kam, und das war ja ein Pitch-Wettbewerb mit anderen, die noch vor mir gesprochen haben, ich war die Dritte, habe ich zum Beispiel den Applaus genutzt. Und habe applaudiert und gleichzeitig mit den Füßen gestampft. Das heißt, ich habe versucht, darüber Adrenalin und das Ganze abzubauen, sodass, wenn ich dann auf die Bühne gebeten werde, ich quasi die Ruhe in Person bin und dann sozusagen energetisch, auch wenn ich auf der Bühne stehe, in die Freude gehen kann. Also, weil wenn ich entspannt bin und nicht in der Angst, das könnte jetzt schief laufen, dann kann ich mit einem anderen Emotionsausdruck auch reingehen, mich darauf auch freuen. Ich habe zum Beispiel auch geklopft davor. Ich habe auf mein Brustbein geklopft und habe gesagt, das wird ein richtig geiler Auftritt, ne? So die Freude quasi in der Brust verankert. Und das mag jetzt nach wahnsinnig viel Vorbereitung klingen, aber genau dieser Moment gibt mir dann und meinem Körper die Sicherheit, dass das Ganze hier nicht bedrohlich ist, sondern ich mich auf meine Message konzentrieren kann, auf den Spaß konzentrieren kann. Also es lohnt sich, diesen Invest zu machen, weil ich dann in diesem Moment einfach das Ganze auch genießen kann und nicht nur Angst davor habe, bewertet zu werden.
Mega, danke fürs Teilen deiner ganzen Tipps, deiner konkreten Vorbereitung. Finde ich so spannend, so, so cool. Und ja, es klingt eher nach mehr Vorbereitung, aber genau das braucht es eben, um am Ende wirklich gut abliefern zu können. Also natürlich brauchen manche das mehr als andere, aber was ich immer wieder leider erlebe, ist, dass es viele Selbstständige und Unternehmerinnen gibt, die vor so einem Vortrag oder generell vor so einer Auftrittssituation Angst, Druck, Sorgen haben und die sich dann aber nicht genügend darauf vorbereiten, die dann vielleicht noch nicht mal ihren kompletten Vortrag einmal durchgehen Sich also auch nicht im Vorfeld überlegen, was wollen Sie konkret sagen, welche Beispiele wollen Sie nehmen. Und dann wundern Sie sich, warum es Ihnen so schwer fällt oder warum der Druck einfach so groß vor so einer Auftrittssituation ist. Aber natürlich ist der groß, wenn wir es nicht üben. Es ist ja wie bei jedem anderen Thema so, wenn wir etwas üben, können wir darin besser werden. Und wenn wir jetzt aber nicht üben oder wenn wir uns gar nicht so richtig auf diese Situation vorbereiten, ja, natürlich wirken oder fühlen wir uns dann auch unvorbereitet, ne? Also ich glaube, dass es in vielen Köpfen leider noch nicht so verankert ist, dass diese Vorbereitung einfach so, so krass wertvoll und hilfreich ist, damit sie sich dann besser fühlen. Also ich glaube, so kurz vorher denken sich viele, okay, ne, ich habe total Lampenfieber, mir geht's nicht gut und oh, warum tue ich mir diese Scheiße jetzt schon wieder an? Aber es könnte ihnen einfach besser gehen, wenn sie mehr dafür machen würden. Also ich glaube, einfach viele priorisieren das nicht, vielleicht auch, weil sie nicht wissen, wie viel besser es ihnen mit dieser Art der Vorbereitung gehen könnte. Natürlich ist es sehr individuell, was man als Vorbereitung braucht oder was einem gut hilft. Aber viele machen es einfach nicht. Sie machen es einfach nicht. Und das erlebe ich immer wieder, obwohl diese Vortrags- oder Workshop-Webinar-Situationen so wichtig für Sie und Ihr Business sind, bereiten Sie sich nicht anständig darauf vor, ne? Also viele bereiten dann vielleicht ihre Folien vor. Klar, machen sich Gedanken, was sie anziehen wollen, was ja auch gut und wichtig ist, dass man sich dann in dem Outfit wohlfühlt, etc. Aber sie bereiten sich einfach auf diese Situation nicht genügend vor. Hast du das auch schon erlebt? Ist es auch deine Erfahrung? Und was glaubst du, woran das liegt?
Total. Also ich glaube, dass da ein Riesenschlüssel drin steckt. Und ich glaube, das also hängt damit zusammen, was wir auch am Anfang schon gesagt haben. Wir Menschen, wir neigen zu Aufschieberitis. Und oft ist Aufschieberitis ja keine Faulheit in dem Sinne, sondern wir machen dann alternativ Dinge, die aber eigentlich gar nicht langfristig jetzt auf unser Ziel einzahlen. Aber die fühlen sich halt für unser Gefühl kurz cooler an. Ja, ist schöner, die Wäsche noch zu machen, als sich an sein Referat dran zu machen oder ne, das löst in mir kurzfristig ein positiveres Gefühl aus und ich kann ein negatives Gefühl, nämlich eine Sache, vor der ich Angst habe, kann ich nämlich vermeiden. Und langfristig merke ich dann aber, ups, wäre doch besser gewesen. Aber dieses kurzfristige bessere Gefühl wollen wir halt einfach haben und das Negative wollen wir halt eben nicht haben. Und ich glaube, vielen Menschen, dass es nicht mal so eine Art von böser Wille ist im Sinne von, nee, brauche ich nicht oder so, also glaube ich nicht, sondern eher sowas von, ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig vorbereiten kann. Also ich glaube, da fehlt es ein bisschen an Techniken, an vielleicht auch Hintergrundwissen und natürlich dann auch an vielleicht der Fähigkeit, den Alltag zu strukturieren, also überhaupt den Raum zu schaffen, gerade wenn man vielleicht Mutter ist und irgendwie aber trotzdem Geschäftsfrau und 10.000 Aufgaben an einen herangetragen werden, wo bleibt da der Raum für mich und mich auf diese Situation einzustellen, weil nichts anderes ist es ja, in den gewünschten Zustand des Seins zu kommen, der ich dann halt eben sein möchte in diesem Moment und dafür braucht es aber einen gewissen Weg. Und das fand ich eigentlich auch eine total spannende Perspektive. Ich war mal bei einem Money Mindset Kurs letztes Jahr und dann hat jemand gesagt, wir Menschen, wir wollen immer irgendwas erreichen. Und dann irgendwie stellen wir uns aber eigentlich nicht die Frage, wer muss ich denn sein, damit ich das erreichen kann? Also wir denken immer anders herum. Wir denken immer ans Ziel gebunden irgendwie und nehmen dann uns hin, wie wir halt sind. Aber eigentlich muss ich doch erstmal gucken, wer muss ich denn dafür sein und werden, damit ich genau da ankommen kann. Und damit ich halt in dem Moment total selbstsicher bin oder entspannt bin, muss ich natürlich entspannt sein und sicher in meinem Thema sein. Also muss ich natürlich Wege suchen, wie kann ich das werden? Und das erfordert Zeit und auch Energieinvest. Und wenn ich nicht bereit bin, diesen Preis zu zahlen, zahle ich den Preis dann halt im Druckmoment, wenn ich dann auf der Bühne stehe und dann vielleicht einen Blackout habe. Und natürlich kann es gut gehen und ich habe keinen, aber man merkt halt dann die Unterschiede, ne? Also jetzt auch in meinem Fall, mein Vortrag wurde mir so zurückgemeldet, war halt schon deutlich besser als die von den anderen. Und ich will damit die gar nicht abwerten, sondern ich denke halt durch meine Schauspielausbildung weiß ich halt einfach, wie ich mich vorbereiten kann. Und dieses Wissen, diesen Wettbewerbsvorteil in dem Fall haben sie gar nicht. Und dann braucht man halt Coaches, wie zum Beispiel, man kommt zu Embody X und lernt diese Dinge oder mit dir, ich glaube, du machst ja auch solche Dinge, wo du auch anderen hilfst. Weil man muss da nicht alleine alles wissen. Also ich weiß auch nicht alles und hole mir dann halt Hilfe und ich lasse mich selber coachen, weil ich blinde Flecken habe und nicht Strategien für alles im Leben. Und deshalb, ja, also Vorbereitung ist the key und wenn man richtig, richtig gut sein möchte, sonst ist man vielleicht Durchschnitt. Aber ist auch
Ja.
okay, ist halt dann der Preis.
Total. Oh ja, so wertvoll wieder einmal, was du alles gesagt hast. Ich gehe nochmal auf die Sachen am Anfang ein und wollte da auch nochmal ein anderes Beispiel nennen, was viele sicherlich von uns kennen, ohne das in irgendeiner Form jetzt wertend zu meinen, sondern es ist einfach wirklich als neutrales, sachliches Beispiel gemeint. So dieses, ne, was du auch gesagt hast, wir sind eher dazu versucht, diese kurzfristigen, ich sage jetzt mal, Erfolgserlebnisse zu haben, als langfristig Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und das ist ja auch häufig beim Thema Ernährung oder auch Trinkverhalten so, dass wir eher so an dieses kurzfristige Glücksgefühl denken, wenn wir die Tafel Schokolade oder die Chipspackung essen. Ich bin ja auch so ein absoluter Chips-Suchti, ne? Also ich liebe es ja einfach, Chips zu essen und so weiter und so fort. Und dann gar nicht so an unser langfristiges Ziel denken und in dem Moment nicht darauf hinarbeiten, sodass wir zum Beispiel sagen, wir wollen gesünder leben, uns besser fühlen oder vielleicht auch eine andere Figur oder anderes haben. Also ist ja egal, welches Ziel dahinter steckt, weil das ist natürlich anstrengender, verschiedenste Entscheidungen im Alltag zu treffen, immer wieder sich zum Beispiel gegen die Chipspackung, gegen die Schokolade zu entscheiden, um eben dieses, ich sage jetzt mal, höhere und schwieriger zu erreichende Ziel dann auch zu schaffen. Und genauso ist es ja im Prinzip in der Vortragssituation auch, ne? Also wie du auch gesagt hast, dann hängt man eher lieber die Wäsche ab, weil man es auch dann vielleicht gerade sieht oder weil man sich dann auch zu Hause wohlfühlen möchte, weil es dann ordentlich ist, anstatt darüber nachzudenken, dass man in der Zeit eben auch was schaffen könnte. Ne? Ich erwische mich da auch ab und zu mal, dass ich dann denke, okay, jetzt hätte ich nur noch eine Stunde zwischen Terminen Zeit, um einen Vortrag vorzubereiten. Lohnt sich ja vielleicht gar nicht. Okay, dann schaue ich Netflix und mache was anderes dabei. Aber diese Stunde kann auch einen entscheidenden Unterschied machen. Wenn es immer wieder einzelne Stunden sind, die zusammenkommen, dann ist es eine ganze Menge. Und klar widmen wir uns häufiger eher den Sachen, die uns leichter fallen und mehr Freude machen. Aber das führt ja dann eben, naja, zur Prokrastination, was du gesagt hast, und dazu, dass uns die andere Aufgabe, zum Beispiel die Vorbereitung des Vortrages oder anderes, dann auch immer schwerer vorkommt oder schwieriger zu erreichen. Also ich kenne das zum Beispiel auch, so, wenn ich einen Vortrag vorbereiten möchte und das ewig vor mir herschiebe, dann denke ich irgendwann so, oh, ja, wie war denn das nochmal? Also worüber wollte ich da eigentlich nochmal sprechen? Also ich muss da dann irgendwie nochmal ganz anders drüber nachdenken. Es kostet mich viel mehr Anstrengung und Energie, um wieder in das Thema reinzufinden, über das ich sprechen wollte, um mir noch mal ins Gedächtnis zu rufen, was sind die Rahmenbedingungen, was ist das Ziel meines Vortrags zum Beispiel, und da auch irgendwie so diesen ersten Schritt zu machen. Aber in dem Moment, wo wir so die ersten Schritte gemacht haben, sei es zum Beispiel die ersten Folien erstellt haben oder so anders uns auf den Vortrag vorbereitet haben, du hast ja da viele schöne Beispiele genannt, fällt es uns auch leichter, die folgenden Schritte zu gehen, ne? Aber dieses Anfangen, das ist halt einfach in der Regel so schwer. Und wie du aber gesagt hast, dieses Anfangen, oder ich sage es mal in meinen Worten, ist so wichtig, damit wir uns dann am Ende auch von, ich sag mal, durchschnittlichen Leistungen abheben können, wenn das unser Ziel ist, ne? Also es kann ja auch unser Ziel sein, durchschnittlich zu leisten, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn wir uns davon abheben wollen und als selbstständige Unternehmerin genau das transportieren wollen, was wir im Alltag machen oder auch diese Leidenschaft rüberbringen wollen, dann führt kein Weg an der Vorbereitung vorbei. Und ich glaube, dass du einfach so etwas Entscheidendes gesagt hast, dass viele dieses Wissen darüber vielleicht gar nicht so haben, wie wichtig und warum wir uns vorbereiten sollten, zum Beispiel. Dass dieses Wissen einfach fehlt und auch wie wir uns vorbereiten können. Aber genau, dazu kann man sich dann Unterstützung holen. Und da wären wir auch schon beim passenden Thema. Erzähl super gerne noch mal ein bisschen mehr darüber, bei welchen Themen du konkret unterstützt, was deine Zielgruppe ist und wie man mit dir zusammenarbeiten kann.
Also grundlegend, ich launche jetzt ab Sommer ein neues Gruppenprogramm, das nennt sich Auftrittskraft, eben für Druckmomente. Also wenn da jemand draußen gerade zuhört und dieses Thema hat, eben pitchen zu müssen, sein eigenes Angebot quasi zu verkaufen oder im Pricing irgendwie selbstbewusst rüberkommen oder in kritischen, herausfordernden Momenten sprechen muss, vielleicht auch mit Mitarbeitern als Führungskraft. All das wird Teil dieses Gruppenprogramms sein. Das Ganze geht 9 Wochen. Und wir haben da immer wieder Online-Termine, Lernschritte zwischen den Terminen, weil es ist wirklich, ja, das Ziel, der Erfolg passiert zwischen den Terminen, also dass man wirklich die Übungen umsetzt, neues Körpergedächtnis damit ausrichtet und dann eben die nötigen Tools an die Hand bekommt, gestärkt in so eine Situation zu gehen, damit man die Vorbereitung meistert und dann tatsächlich sein Potenzial abrufen kann. Und da vor allem auch Freude dabei hat. Man fühlt sich wohl und man hat auch Spaß und Genuss dran. Und genau diese Energie geht dann auch in Resonanz mit denjenigen, die uns zuhören. Und das ist ansteckend. Und ja, und da habe ich einfach die Hoffnung, dass unsere Welt schöner wird, wenn wir Menschen da einfach Möglichkeiten finden, uns selber zu regulieren und in dem Moment total präsent zu sein und eben auch das, ja, rüberzubringen, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Und insofern ist jeder willkommen, der da ein Thema mit hat. Wir posten hier, glaube ich, in deinem Podcast auch ein paar Links rein. Das heißt, da findet ihr auch dann das Auftrittskraftprogramm und die genauere Beschreibung, wie das abläuft. Und bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, würde ich aber gerne nochmal zurückspringen zu Dingen, die du noch gesagt hast, weil mir dazu auch noch wertvolle Impulse eingefallen sind. Das Thema Anfangen, ne? Ich finde immer die Dinge, auf die ich gar keinen Bock habe, weil sie in mir so ein unschönes Gefühl auslösen, dann suche ich mir irgendeine kleine Teilaufgabe von diesem Riesenelefanten, den ich bearbeiten muss, wo ich sage, darauf habe ich richtig Bock. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich muss es visuell erst sehen, bevor ich es mache. Also dann verkünstle ich mich zum Beispiel bei einer Projektarbeit mit dem Design der Hauptseite oder wie sagt man, ne, so mit dem Titelbild und mache da in Canva meinen Spaß, obwohl das vielleicht jetzt gerade nicht Priorität hat, aber allein dass ich da einen schönen Anfang für mich gesetzt habe, das hilft mir. Oder zum Beispiel, ich hänge mir meine Ziele, hier auch hinter meinem Computer ist so ein Key Results Objective Liste, was ich erreichen möchte. Und allein, dass ich das so vor mir sehe, hilft mir anzufangen. Und was vor allem hilft, ist Rituale zu haben. Also wirklich etwas zu machen, was ich immer dann mache und wirklich nur dann mache, wenn ich keinen Bock auf Aufgaben habe und es so als Einstieg brauche. Zum Beispiel einen besonderen Tee kochen mit einem bestimmten Teesorte mit vielleicht irgendwelchen Lieblingssprüchen, die da drauf sind. Und dann mache ich mir den immer, bevor ich dann anfange, eine Präsentation vorzubereiten oder so. Oder ich setze mich hin, mache eine Atemübung, klappe dann meinen Laptop auf. Oder ich tanze erstmal eine Runde bei diesem einen Song, der mich immer eine gute Stimmung bringt. Also da gibt es auch 10.000 Möglichkeiten, einfach ein Ritual zu machen, was einem gleich so ein positives, ja, Gefühl vermittelt. Weil ich glaube, mit so einem positiven Drive dann in die Umsetzung zu gehen, dann ab da wird es leicht. Und vor allem aber auch, sich wirklich damit zu committen und zu entscheiden, ich will das. Weil ich glaube, daran scheitert man oft. Das wie mit Diäten, mit dem Trinkbeispiel. Ich kenne das sehr gut. Das ist eher so mein Thema, wo ich glaube, ich noch Unterstützung brauche, da wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil da bin ich immer kurz motiviert und dann ist wieder alles von vorne und dann wieder ab Montag, ne? Und das ist genau das gleiche Prinzip. Da habe ich mich nicht 100% mit committed, dass das wirklich etwas ist, was ich gerade aktuell in meinem Leben auch noch mir aufhalsen möchte. Und deshalb wankt es dann auch. Aber ich glaube, wenn ich wirklich eine 100% Entscheidung treffe, wie jetzt mit Frauen mit dem 5-Uhr-Club, wo wir morgens um 5 Uhr den Rechner aufmachen und 2 Stunden an einem Thema arbeiten, wenn ich mich da nicht 100% für entschieden habe, dann werde ich es auch nicht umsetzen. Also das ist immer der erste Punkt und dann kann ich in die Planung gehen und dann kann ich handeln und dann kann ich nochmal bewerten und gucken, was kann ich besser anders machen. Aber das ist vielleicht nochmal so 2 Dinge zu den Sachen, die du davor noch erwähnt hattest.
Mega schön. Erstmal danke, dass du dein Angebot vorgestellt hast. Genau, wir posten die Links auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr direkt draufklicken und kommt dann auch zu den Informationen und könnt euch da nochmal mehr zu durchlesen. Und dann auch nochmal zu den Punkten. Ja, mega cool, dass du dann auch mit etwas anfängst, was dir Freude macht. Auch wenn man sich da vielleicht dann so ein bisschen verkünstelt oder ein bisschen mehr Zeit rein investiert. Aber ich glaube auch, dass das einfach dazu führt, dass man überhaupt erstmal anfängt. Und ich mache das auch häufig so, wenn ich merke, oh, ich bin jetzt gerade eigentlich nicht mehr so konzentriert, und nicht mehr so leistungsfähig in dem Moment, dass ich dann erstmal so die Aufgaben mache, die mir wirklich leicht fallen. Also beispielsweise auch erste Stichpunkte einfach mal aufschreiben, ohne dass es vollständige Sätze sind, ohne dass ich das schon in eine Struktur gebracht habe, sondern erstmal Stichpunkte zu dem Thema aufschreiben, über das ich zum Beispiel einen Vortrag halte. Oder vielleicht auch erstmal Bücher, Quellen suchen, aus denen ich mir dann auch etwas rausnehmen möchte. Oder beispielsweise einfach mal so Brainstorming in so einer Mindmap machen. Also welche Unterthemen sind es? Und dann kann man das Ganze immer noch irgendwann in eine geordnete Struktur bringen, einen roten Faden finden und irgendwann in den Feinschliff machen. Also ich glaube, es ist auch gut, einfach irgendwo erstmal anzusetzen, wie du gesagt hast, an einem Punkt im besten Fall, wo es einem leichter fällt, einfach anzusetzen. Und mit den Ritualen finde ich auch richtig, richtig schön, dass es auch einfach schön sein darf, ja, dass man sich es einfach auch schön machen kann und ja auch wieder darauf Einfluss nehmen kann, wie man eine Situation dann erlebt, ne? Also wenn man sich drumherum etwas Schönes macht, Schönes schafft, dann macht einem das ja insgesamt auch mehr Spaß und Freude. Und das wollen wir ja in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum. Wir wollen einfach Freude an dem haben, was wir machen. Und im besten Fall auch an dem Weg bis zu einem gewissen Ziel hin, ne? Also bis zu dem Vortrag. Also auch die Vorbereitung darf Spaß machen, sollte nicht nur belastend sein, weil der Vortrag an sich geht ja dann nur kurz. Oder das Glücksgefühl hält vielleicht auch nur kurz an. Und die meiste Zeit investieren wir ja in die Vorbereitung. Deswegen auch immer so schön, wenn man sich die Vorbereitung so schön wie möglich macht, den Weg dahin versucht, in irgendeiner Form zu genießen, auch wenn es natürlich immer mal wieder Situationen geben wird, wo man einfach denkt, oh, gar keinen Bock auf die und die einzelnen Punkte. Aber das gibt es ja immer, ne? Das gibt es in jedem Job. Das gibt es fast bei jedem Themengebiet, was man irgendwie abzuarbeiten hat. Und man kann sich ja auch da Unterstützung holen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat gar keine Lust auf Foliendesign oder man weiß einfach nicht, wie man es schaffen kann, einen Vortrag, einen Workshop in eine geeignete Struktur zu bringen, einen roten Faden irgendwie durch diesen gesamten Vortrag zu schaffen. Dann gibt es ja da auch wieder Unterstützung. Also wir beide bieten ja sowas, du auch, ne? Wir beide bieten sowas an. Genau. Und es hilft auch manchmal dann so im Sparring einfach gemeinsam drüber zu sprechen, weil man dann doch sehr krass voneinander profitieren kann von den Erfahrungswerten und auch von diesem Blick von außen einfach, ne? Also von einer Person, die dann nicht so tief im Thema drinsteckt, weil ich glaube, viele verzetteln sich dann einfach auch bei ihren Themen oder ihnen fällt es schwer, ein sehr anspruchsvolles Thema auf das Wesentliche runterzubrechen, sodass die Zielgruppe es auch noch versteht, weil sie einfach schon weiter sind, ne? Also deswegen hilft es auch da, sich auf jeden Fall jemand an die Seite zu holen, falls man damit Schwierigkeiten hat, Herausforderungen hat. Und ich finde es auch generell so schön, Rituale nicht nur vor dieser Auftrittssituation zu haben, sondern im besten Fall auch dabei. Also vielleicht kennst du es auch, dass es hilfreich sein kann, beispielsweise ein bestimmtes Parfüm in solchen Situationen aufzutragen oder ein bestimmtes Outfit zu tragen, mit dem man etwas Positives verbindet, zum Beispiel verbindet, dass man schon Erfolge erzielt hat, während man das Outfit getragen hat oder anderes, ne? Also dass man auch so Sachen in der Situation trägt, macht, die einen wieder an positive Sachen erinnern.
Ja, total. Also es gibt zum Beispiel so eine Sache, man sagt, rote Unterwäsche bringt Glück.
Ach, wie lustig.
Ist dann was so, keiner weiß, dass ich gerade rot trage, aber es hilft mir. Genau, also ich denke, das ist, was du sagst. Es ist immer die Frage, womit assoziiere ich was, ne? Und wenn ich dann etwas habe, womit ich etwas Positives assoziiere und ich kann es mir in diesen Moment reinholen, dass es mir dann die Kraft gibt, die ich brauche, warum nicht? Also allein schon aus dem NLP gibt es so Techniken, dass man sich gewisse Begriffe auf die Karten schreibt, wie zum Beispiel Kraft. Ja, zum Beispiel, ich glaube, Christian Bischoff macht es. Und dann schreibt er sich dieses Wort drauf und legt es irgendwo auf die Bühne. Und jedes Mal, wenn er an der Bühne umherläuft und über diese Karte läuft, ankert er quasi in dem Moment Kraft. Und ja, oder man hat jemanden drin sitzen, der einem ganz viel Kraft gibt. Meine Mutter ist oft bei Auftritten bei mir noch dabei. Die ist Ü70, aber ist mein Cheerleader-Team sozusagen, ne? Und ja, oder dass man dann einfach wieder kurz die Hände ausschüttelt oder die Pobacken irgendwie zusammenkneift und wieder loslässt, um kurz Stress abzubauen. Also ich glaube, da gibt es auch 10.000 Kniffe, die man da irgendwie wählen kann, um in diesem Moment dann auch geerdet zu bleiben oder Ja, in der Freude zu bleiben, letzten Endes. Und ich finde nochmal dieser Punkt, den du sagst mit, das ist ja Zeit, der Weg, den wir gehen. Wir dürfen nicht vergessen, egal welches Ziel wir haben, der Weg, den wir gehen, ist Lebenszeit. Das heißt, wir sollten nicht alles zurückstellen, nur für dieses eine Ziel. Und der Weg dahin ist total steinig und schwer und er macht keinen Spaß, weil dann habe ich einfach einen Großteil meiner Lebenszeit nicht gut für mich verbracht, ne? Und wie du sagtest, es macht ja nicht alles Freude, aber dann die Rahmenbedingungen so zu stecken, dass der Weg, den ich gehe, dann auch Spaß machen darf. Ich glaube, das ist so, so wichtig, weil ich glaube, das vergessen wir oft. Wir sind so zielorientiert, dass wir manchmal die Lebensfreude und die Lebenszeit dann auf dem Weg vielleicht auch verlieren.
Ja, total. Ich stelle mir das gerade auch visuell so ein bisschen vor, dass man sich so diesen Weg vorstellt und viele selbstständige Unternehmerinnen haben dann vielleicht Begriffe auf diesem Weg wie Stress, Druck, anderes. Setze gerne hier ein Wort ein, was du dann häufig auf so einem Weg spürst. Und dann sehen wir irgendwie so dieses Licht, also dieses Ziel, zum Beispiel diesen Vortrag, diese Bühne, wo dann auch nochmal verschiedene Gefühle hochkommen, zum Beispiel auch nochmal Druck, Freude, Aufregung. Das können negative und positive Gefühle auch sein. Und danach geht der Weg weiter. Und wie geht er dann auch weiter? Das finde ich auch so interessant, ne? Er geht ja immer, immer weiter. So, wir haben ja diese kleinen Etappenziele im Prinzip im Leben. Und was sind da wieder für Begriffe drauf? Sind da auch wieder Begriffe wie Stress oder vielleicht auch Erleichterung, auch positive Sachen, ne? Weil ich erlebe das so häufig und ich finde es immer so schade und ich kann es aber auch verstehen, dass viele selbstständige Unternehmerinnen sozusagen bis zum Vortrag wirklich nur diese Gefühle spüren. Stress für Stress, Druck, 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 Stress für Stress, Überforderung, dann beim Vortrag verschiedenste Gefühle haben und nach dem Vortrag dann vielleicht sogar auch noch Gefühle wie Enttäuschung oder Traurigkeit und so spüren, wenn es nicht 100% so gelaufen ist, wie sie sich das vorstellen. Und dann kommt aber schon wieder sozusagen das nächste Ziel, was sie verfolgen. Und dann sind schon wieder so viele negative Gefühle einfach vorhanden. Und sie fühlen sich nie richtig angekommen und nie wirklich erfüllt, weil sie den Weg nicht genießen oder weil sie vielleicht auch nicht darauf schauen, was bereits gut gelaufen ist. Und das ist einfach so krass, oder? Wenn wir so durchs Leben gehen, diesen Weg durchs Leben so bestreiten, dann haben wir einfach unterm Strich ein Leben mit sehr vielen negativen Gefühlen, wo wir immer wieder nur auf ein Ziel hinarbeiten und nie so wirklich ankommen und nie so wirklich zufrieden sind. Und genau deshalb so wichtig, dass wir darüber jetzt auch nochmal sprechen, dass man sich auch über so kleine Teilziele auch freuen kann. Also ich freue mich beispielsweise auch, wenn ich merke, oh, ich habe jetzt ein Thema so mega gut durchdrungen oder ich habe es geschafft, eine Folie für meinen Vortrag so krass runterzubrechen, zum Beispiel auch Dinge auf dieser Folie zu visualisieren, anstatt jetzt irgendwie super langen Fließtext zu haben, sodass es richtig greifbar und verständlich wird. Also ich freue mich schon über so Kleinigkeiten und muss mich aber selbst natürlich auch immer wieder daran erinnern, jetzt auch so während des Studiums oder so, denke ich mir auch immer wieder so, okay, andere sagen immer so, die Studienzeit ist so geil. Und ich erinnere mich dann auch immer wieder dran, was ist daran jetzt wirklich geil? Und natürlich gibt es mal stressige Phasen oder Momente, ne, wo ich prokrastiniere, aber es gibt auch viele Momente, wo ich mir denke, oh, ich habe jetzt echt viel Freiheit, ich kann mich mit Themen beschäftigen, die mich wirklich interessieren, auf die ich Bock habe. Ich kann zum Beispiel Herausforderungen meiner Kundinnen wissenschaftlich noch mal mehr erforschen, wodurch ich dann auch dieses Wissen wieder an meine Kundinnen weitergeben kann. Also so geil. Also ich glaube jetzt auch, wenn ich so drüber spreche, unterm Strich, und wir haben auch vorhin so minimal drüber gesprochen, also schon mal so ein bisschen angedeutet, unterm Strich ist wichtig, dass man das macht, was einem Freude macht, unterm Strich, und dass man ein Thema findet, was einen wirklich erfüllt oder wo man einfach diese Leidenschaft auch empfindet, um sie auch letztendlich rüberbringen zu können.
Ja, ich liebe den Spruch, viel Freude trägt viel Belastung. Und genauso wie wir belastet sind durch den Alltag, durch Verpflichtungen, jeder zerrt an einem, was so an einen so herangetragen wird, immer wieder den Fokus auf eben diese Freude zu lenken. Und wie du sagst, ich hatte einen Klienten, der gesagt hat, ich freue mich am meisten, wenn ich von Termin zu Termin gehe, wenn ich kurz hinten auf mein Daunenkissen meinen Kopf ablegen kann. Das ist für mich Freude. Also diese kleinen Momente, wie du sagst, wo du sie empfindest, wenn du diese Folie siehst, diese immer wieder bewusst zu schaffen. Und dann kann es auch Spaß machen, auch wenn man nicht für alles Leidenschaft hat. Heute ist Sonntag, ich werde auch 3, 4 verschiedene noch Seminare vorbereiten. Da fühle ich gerade keine Freude. Ich würde am liebsten irgendwie auch leidenschaftslos einfach nur auf dem Sofa hängen, ne? So. Aber irgendwie, wenn ich dann wieder im Thema drin bin und ich sehe, es geht voran, also vielleicht auch diesen eigenen Fortschritt zu sehen, ne? Also nicht nur das Riesenziel oder der Vergleich auch mit anderen, sondern diesen eigenen Fortschritt zu feiern, den man in dem Moment geht, das freut doch einen schon. Also das ist doch eigentlich Leben, Lebensfreude. Ich freue mich am Leben. Ich freue mich, dass ich da gerade lebendig bin und gehen darf, ne? Und der Tod ist dann das, wo vielleicht all das nicht mehr der Fall ist. Und da wirklich vielleicht auch eine andere Haltung zu entwickeln, dass wir da einfach vielleicht ein Stück weit auch mit einem anderen Blick durch die Welt gehen und dann andere Dinge wahrnehmen können. Aber das ist so eine große Arbeit an sich selbst. Also
ja,
Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung auf einem ganz hohen Level. Ja, und da immer wieder dranbleiben. Und deshalb liebe ich auch den Spruch, der Weg ist das Ziel, weil genau so ist es nämlich. Genau, es gibt kein Endziel, wo man ankommt. Man ist nur bei sich und geht den Weg.
absolut. Ja, und wie dir geht es mir auch, ne? Also heute am Sonntag hätte ich jetzt auch richtig Bock, einfach nur zu chillen. Die Nacht war kurz, ich bin noch ein bisschen erkältet und so. Aber ich habe heute auch noch vor, zum Beispiel einen Vortrag vorzubereiten, um da weiterzukommen. Klar könnte ich es auch aufschieben, aber dann habe ich an anderen Tagen wieder den Stress und müsste da mehr machen. Und denke mir halt auch so, wie geil ist es eigentlich, dass ich mich jetzt auf einen Vortrag vorbereiten darf zu einem Thema, wo ich einfach nochmal selbst sehr viel dazulernen darf. Also ein ganz neues fachliches Thema, auf das ich mich jetzt vorbereiten darf. Und genau so, wenn wir immer so in kleinen Etappenzielen vielleicht auch denken, ne? Also dann so ein Stückchen schon weiter geschafft haben, zum Beispiel den Vortrag vorzubereiten, dann kommt uns dieses Gesamtziel vielleicht auch nicht mehr so groß und schwer zu erreichen vor. Und dann weiß ich zum Beispiel auch, okay, dann habe ich nächste Woche weniger Druck und kann meine Termine in Ruhe wahrnehmen und so. Und man kann sich ja, wie du auch gesagt hast, ne, trotzdem schöne Momente schaffen, trotzdem irgendwie einen schönen Tee machen, was Schönes zu essen nebenbei machen oder so, auch immer wieder für Erholung sorgen. Genau. Und ich fand, das war jetzt auch nochmal so ein richtig schöner Abschluss mit dem, was du gesagt hast, so der Weg ist das Ziel. Und das trifft ja einfach auch auf die Auftrittssituationen zu, dass in dem Moment, wo man sich immer wieder auf diesen Weg zum Beispiel begibt und es immer wieder übt, eben mit den Dingen, die du auch schon genannt hast oder die wir beide auch schon gemeinsam so gesammelt haben, wird es auch immer leichter, diesen Weg zum Beispiel zu gehen, diesen Weg auch zu genießen zum Ziel. Und das bedarf einfach Übung, also nicht nur Mindset-Übung, ne, dass wir an unserem Mindset arbeiten, sondern wie du ja jetzt auch nochmal richtig schön gesagt hast, und das ist nochmal so eine schöne neue Perspektive, die dazukommt, finde ich, so diese Körperarbeit, also diese Übung mit dem Körper. Und wenn wir alles sozusagen zusammenbringen, ja, dann kann es richtig gut werden und dann kann es auch richtig viel Freude machen und dann können wir eher Freude anstatt diesen krassen Druck empfinden. Ich meine, wir sind auf dieser Welt, wir sind in dieser Selbstständigkeit, um auch schöne Dinge zu erleben und es auch zu genießen.
Ja, und letzten Endes darf man sich auch nochmal bewusst machen, dass man sich ja dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Es gibt im Außen keiner, der eigentlich einen, auch wenn man das manchmal denkt, ne, aber der einen wirklich dazu zwingt, diese Schritte zu machen und sich da nochmal bewusst zu werden, hey, das ist meine Entscheidung, ich will das ja aus einem ganz bestimmten Grund. Das heißt, da steckt irgendein Motiv dahinter, der mich antreibt, genau diesen Weg zu gehen, der auch Stress und Druck auslöst, wo ich vielleicht auch Angst vor habe. Und vielleicht manchmal auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ich fühl's gerade einfach nicht. Eigentlich will ich das nicht. Und da vielleicht dann auch nicht gegen diese innere Blockade dann anzukämpfen, sondern eben ehrlich zu sein und dann zu sagen, na gut, dann ist es das jetzt vielleicht gerade nicht. Und dann gehe ich da diesen Weg nicht entlang. Sag auch mal nein, sag was ab oder was auch immer es dann ist. Und ich finde, das entlastet auch nochmal enorm, dass ich mich nicht allem ausliefern muss, sondern ja immer wieder bewusst die Entscheidung treffen darf, welchen Weg ich wie gehen will.
Absolut, ja, schön gesagt. Also ich sage jetzt mal nichts weiter dazu, weil du hast da alles Wesentliche gesagt, was ich einfach nur so unterstreichen kann. Hast du noch einen letzten Impuls, etwas, was du vielleicht nochmal so auf einen Satz runterbrechen kannst, was du den selbstständigen Unternehmerinnen mitgeben möchtest, die Vorträge, Workshops, Webinare etc. halten, durchführen?
Ja. wenn wir aufhören, im Außen zu sein, nämlich wie kommt es jetzt gerade an, was denken die anderen, und anfangen, wirklich bei uns zu sein und in unserem Erleben zu sein, diese Lebendigkeit zu fühlen, unseren eigenen Ausdruck zu feiern, dann macht das Ganze einfach so viel Freude, weil da sind wir wirklich verkörpert souverän und unabhängig von all dem, was im Außen passiert. Und das wünsche ich jeder einzelnen Person da draußen, die gerade heute zugehört hat.
So schön. Danke, dass du heute hier auf unserer virtuellen Bühne warst. Danke, dass du all deine Erfahrungen geteilt hast, so viele wertvolle Impulse gegeben hast. Und ja, ich denke, dass jede selbstständige Unternehmerin irgendetwas aus dieser Podcast-Folge für sich mitnehmen kann. Und schaut unbedingt gerne auf die Seiten, die ich in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt habe. Da findet ihr dann noch mehr von ihr, von ihren Angeboten. Danke nochmal an dich.
Vielen Dank auch an dich, dass du diese Bühne ermöglichst.
Super, super gerne. Bis dann.
Bis dann.